Ja, Sven hat schon gesagt, wir machen heute weiter mit David. Und das ist zu der letzten Geschichte von David. Die letzte Predigt ist schon eine gewisse Zeit her, also jetzt auch im echten Leben, also damals in Israel. Da ist viel passiert. Ich versuche mal, die Lücke zu füllen zwischen der letzten Predigt und dem, was wir heute hören werden. Also was bisher geschah. David war ja jahrelang auf der Flucht und diese Flucht ist jetzt endlich zu Ende. Saul, also der bisherige der König Saul und sein Sohn Jonathan sterben auf dem Schlachtfeld. David nutzt diese Gelegenheit und lässt sich zunächst in Hebron zum König über seinen eigenen Stamm Juda bestellen. Nachdem sein Rivale Ischbosheth, der schwächliche Sohn und Nachfolger Sauls, von zwei seiner Offiziere ermordet worden ist, wählen auch die anderen Stämme Israels, das heißt das Nordreich, David zu ihrem König. Um eine Hauptstadt zu haben, die weder dem Stamm Juda noch den Stämmen Israels gehört, erobert David mit seiner Privattruppe die Jebusiterstadt Jerusalem. Und hier setzt jetzt unser Bericht ein. Also Jerusalem ist die neue Hauptstadt von Israel, des Gesamtreiches. Ich werde den Predigtext nicht im Ganzen lesen. Wer mitverfolgen möchte, das steht alles in 2. Samuel 6 drin, worüber ich heute rede. Also, die Philister wagen keinen Angriff mehr. Israel wird unter David selbst zur Großmacht. In raschen, genial angelegten Feldzügen werden nacheinander die Edomiter und die Moabiter besiegt und müssen nun Tribut an Jerusalem entrichten. Gewaltige Schätze an Gold, Silber und Erz fließen nach Israel, wo der Königspalast dank der Geschicklichkeit phönizischer Architekten in einen wahren Prachtbau verwandelt wird. Der König von Tyros schreibt bewundernd an David: Im Umkreis von vielen tausend Meilen hat kein anderer Herrscher einen Palast wie du. Das Heer wird neu organisiert und der Hofstaat erheblich erweitert. Was jetzt noch fehlt, ist ein zentrales Heiligtum für das neu vereinigte Reich. Und da muss David natürlich an die Bundeslade denken. Sie war das Zeichen der Gegenwart Gottes und hatte das Volk Israel auf seinen Wanderungen von Ägypten bis ins gelobte Land begleitet. Vor der Bundeslade teilten sich die Wasser des Jordan und sie wurde um die Stadt Jericho herumgetragen, bevor die Stadt dann von Israel eingenommen wurde. Die umliegenden Völker dachten sogar, die Bundeslade selbst wäre der Gott Israels. Also diese geheimnisvolle Bundeslade, was muss man sich darunter eigentlich vorstellen? Was ist das eigentlich? Und da freue ich mich, dass wir heute eine Expertin für dieses Thema unter uns haben, Silke Pohlmann.
Naja, Expertin, ne? Ich würde jetzt gerne mal ein Experiment mit euch machen. Und zwar würde ich am liebsten solche Zettel verteilen und ihr würdet dann die Bundeslade aufmalen, so wie ihr euch sie vorstellt. Können wir jetzt natürlich nicht machen, aber ich habe unsere Hauskreisleiterin gefragt, ob ich die Erlaubnis habe, die Ergebnisse vorzustellen, die wir erzielt haben am Dienstag im Hauskreis. Da ging es nämlich genau darum, jeder sollte einfach auf so einen kleinen Zettel malen, wie er sich die Bundeslade vorstellt. Und ich habe da jetzt mal drei Beispiele mitgebracht, die ich euch gerne zeigen würde. Die Bundeslade. So, das war das eine. Dann haben wir auch diese Variante. Ja. Und dann haben wir auch diese Variante. So.
Da sind so Zaken.
Okay. Ja, das ist auch gar nicht so einfach, die Bundeslade irgendwie abzubilden. Schließlich ist sie verschwunden, seitdem der salomonische Tempel zerstört wurde. Man hat keine Fotos, kann auch keine Fotos mehr machen. Aber im zweiten Buch Mose, Kapitel 25, Abvers 10, wird die Bundeslade so gut beschrieben, dass man das echt richtig gut nachzeichnen kann. Und eigentlich könnten wir das Experiment jetzt fortsetzen. Einer liest vor, der andere zeichnet. Machen wir aber nicht, weil Rainer sonst nervös wird, wegen der Zeit so. Aber ich versuche euch das mal an diesem Modell hier so ein bisschen zu erklären. Also die Bundeslade war circa 1,25 Meter lang. Also in der Bibel wird von Ellen gesprochen. Man weiß nicht genau, wie groß jetzt tatsächlich eine Elle war. Ich sag mal jetzt so 1,25 lang, 75 cm breit, 75 cm hoch. Sie war aus eine Kiste aus Akazienholz, vergoldet von innen und außen. Hier an den Ecken gab es goldene Ringel, durch die dann Stäbe gesteckt werden können, mit denen man dann auch transportieren konnte, die Bundeslade. Der Deckel, der sogenannte Gnadenthron, war aus Gold. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, das sind zwei Engel, die da drauf sitzen. Und das ist alles aus einem Guss gefertigt. Und Rainer sagte ja schon, die Bundeslade ist die Gegenwart Gottes und damit total heilig. Und die Bibel beschreibt auch ganz genau, wie man sich der Bundeslade nähern darf, wie man damit umzugehen hat. Naja, und wenn das halt so verstanden wurde, dass das die Gegenwart Gottes ist, so hatte sie ja wirklich eine ganz besondere Bedeutung. Und die Philister haben dann in einem Kampf bei Eben-Ezer diese Bundeslade als Beute mitgenommen, waren dann aber absolut nicht gesegnet. Sie bekamen die Beulenpest, tot in, unter ihren Leuten, und dann dachten sie, also die Bundeslade wollen wir ganz schnell wieder loswerden, und haben sie dann auf ganz drollige Art und Weise wieder zurückbefördert zu den Hebräern. Lohnt sich wirklich, die Geschichte mal zu lesen. Sie kommt dann also wieder an bei den Hebräern in dem Ort Bet-Shemesh. Die Leute freuen sich, ihre Bundeslade ist wieder da, und trotzdem sterben 70 Personen. 70 Personen sterben, weil die Bundeslade nicht in einer ehrfürchtigen Haltung empfangen wurde. Ja, und da haben die Bewohner doch so ein bisschen Skrupel, haben Angst. Was hat es mit der Bundeslade auf sich? Und eigentlich wollen Sie die Bundeslade nicht? Sie wollen die Bundeslade nicht und überlegen, wie Sie die Bundeslade, die Gegenwart Gottes vielleicht beiseite schaffen könnten. Lebt sich ja auch ganz gut ohne. Ja, und dann finden Sie tatsächlich einen Ort, wo Sie die dann erstmal so außer Sichtweise weiter lagern können. Und das ist bei dem Abinadab.
Danke, ich habe. Ja, vielen Dank an unsere Bundesladenexpertin. Ich glaube, jetzt wissen wir alle genau, was damit los ist. Also David hatte ja den Plan, ein zentrales Heiligtum. Und da fällt ihm natürlich die Bundeslade ein. Aber wo war diese Bundeslade eigentlich jetzt? Jedenfalls nicht in Jerusalem. Nein, seit 20 Jahren war sie in der Nähe der Stadt Kirjat Jearim zurückgelassen worden. Das haben wir eben gehört. Die war abgestellt worden. Kirjat Jearim liegt etwa 13 Kilometer nordwestlich von Jerusalem und war auch unter dem Namen Baala bekannt. Richtig, in diesem Ortsnamen steckt das Wort Baal. Das ein Sammelbegriff für Gott, für heidnische Gottheiten in Palästina und Syrien war. Und so gab es in der Nähe dieses Ortes auf einer Anhöhe tatsächlich ein Baalsheiligtum, in dem dann die Lade über viele Jahre einquartiert worden war. Man stelle sich das mal vor. Das sichtbare Zeichen der Gegenwart Gottes liegt 20 Jahre lang vergessen in einem ehemaligen heidnischen Kulttempel. Und keiner kümmert sich so richtig darum. König Saul hatte ohnehin kein Interesse an der Bundeslade gezeigt. Und der jetzige König David hatte in den letzten Jahren erst einmal sein Reich aufbauen und festigen müssen. aber jetzt scheint ihm die Zeit reif zu sein. David beschließt eine Mobilmachung. Jetzt, nachdem die Philister entscheidend geschlagen sind, kann das Projekt Bundeslade starten. Feindliche Reaktionen sind nicht mehr zu befürchten. David lässt also 30.000 Auserwählte aus dem gesamten israelitischen Heer zusammenrufen und zieht mit diesen Männern nach Baala. Ziel des Projekts: die Rückführung der Lade Gottes in die königliche Residenz. Wie gesagt, Baala liegt 13 Kilometer von Jerusalem entfernt und David scheint es opportun, die Lade auf einem Wagen von dort in die neue Hauptstadt transportieren zu lassen. Er dachte, er würde damit diesem Symbol der Gegenwart Gottes eine besondere Ehre erweisen. Und es musste natürlich ein fabrikneuer Wagen sein, jungfräulich und ohne Gebrauchsspuren. Nicht auszudenken, wenn der Wagen irgendwelche Schäden oder Verunreinigungen aufweisen würde. Also David hat an alles gedacht, oder? Jedenfalls kommen sie froh gelaunt zum Hause Abinadabs. Ihm war die Bundeslade seinerzeit zur Aufbewahrung übergeben worden. Und man holte die Lade Gottes aus dem Haus Abinadabs auf dem Hügel und lud sie auf einen neuen Wagen, der von Rindern gezogen wurde. Die beiden Söhne Abinadabs, Usa und Achjo, lenkten ihn. Achjo ging vor dem Gespann. Was für ein Fest, was für eine Action. Tausende von Israeliten begleiten die Prozession. Sänger mit ihren Musikinstrumenten, Harfen, Zittern und Zimbeln, Handtrommeln und Rasseln. Was für eine Stimmung. Die Menschenmassen bewegen sich im Rhythmus der Musik. Sie beginnen zu tanzen. Auch David, der König, kann nicht länger an sich halten. Er fängt an zu tanzen, voller Glück und Anbetung. Alles sieht nach einem großen Fest und Feiertag zu Ehren Jahwes aus. Bis etwas Unfassbares geschieht. Die Rinder, die den Wagen mit der kostbaren Fracht ziehen, kommen ins Straucheln. Irgendeine Bodenvertiefung, irgendetwas, was sie schrecken lässt. Und die Lade Gottes droht vom Wagen zu fallen und beschädigt, zumindest aber beschmutzt zu werden. Da greift Usa nach ihr und hält sie fest. Gut gemacht, Usa, würden wir sagen. Gerade noch rechtzeitig gerettet. Aber so einfach ist die Sache nicht. Gott selbst hatte nämlich vor Hunderten von Jahren bestimmt, dass niemand die Lade berühren dürfe, ohne ein solches Vergehen mit dem Tode zu bezahlen. Die Lade war ein Zeichen für die Heiligkeit Gottes, dem sich auch keiner nähern konnte, ohne zu vergehen. Für uns heute sind das eher befremdliche Ansichten. Und tatsächlich erleben wir Gott insofern auch anders, als er uns in seinem Sohn Jesus Christus von Mensch zu Mensch begegnet. Er ist der Menschensohn, der Menschenfreund. Und durch ihn haben wir Zugang zu Gott. Das heißt aber nicht, dass die Heiligkeit Gottes nun keine Bedeutung mehr für uns hat. Nein, Gott ist derselbe, damals wie heute. Allerdings dürfen wir Jesaja 53 in Anspruch nehmen, wo es heißt, fürwahr er, damit ist Jesus gemeint, fürwahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Also der Zorn Gottes, der richtet sich gegen Jesus. Und indem wir das annehmen, was Jesus für uns stellvertretend erlitten hat, sind wir sozusagen befreit vom Zorn Gottes. Jetzt zurück zu David und der Bundeslade. Da entbrannte des Herrn Zorn über Usa. Und Gott schlug ihn dort, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, sodass er dort starb bei der Lade Gottes. Riesiges Entsetzen in der ganzen Menge. Alle Augen richten sich auf David, dann wieder auf Usa. Ja, Usa ist tatsächlich tot. Und jetzt? Und David wurde darüber zornig, dass der Herr ihn so aus dem Leben gerissen hatte. Merken wir etwas? Gott wird zornig über Usa, weil der gegen sein Gebot verstoßen hat. Und David wird zornig, weil Gott so handelt, wie er handelt. Beide Hauptpersonen Gott und David werden zornig. Es tut sich ein Riss auf zwischen beiden. Gott duldet nicht das Ignorieren seines Gebotes und David duldet nicht Gottes Handeln. Moment mal, geht das denn? Stehen denn beide auf einer Stufe, Gott und der König? Nein, das tun sie nicht. Und vielleicht sollte David das lernen. Ihm, der inzwischen eine steile Karriere gemacht hat, vom Hirtenjungen, hörten wir vorhin bei den Kindern, Karriere vom Hirtenjungen zum regierenden König der Großmacht Israel, muss noch einmal deutlich vor Augen geführt werden, dass er auf den Schutz Gottes angewiesen ist. Gott selbst bedarf nie des Schutzes von Menschen. Manchmal haben wir oder haben Christen das Gefühl, sie müssten Gott verteidigen, ihn in Schutz nehmen vor den Anfeindungen anderer. Das ist aber nicht so. Gott kann sich ganz gut allein verteidigen. Aber so höre ich einige sagen, da wird sein Name in den Dreck gezogen. Ja, das passiert und tut uns und natürlich auch ihm weh. Und wir dürfen dazu auch ganz sachlich unsere Meinung sagen. Aber verteidigen müssen wir ihn nicht. Und natürlich werden sich diese Menschen eines Tages dafür verantworten müssen, aber das ist nicht unsere Sache. Also David ergrimmte, wie es bei Luther heißt. Aber dieser Grimm, dieser Zorn hält nicht lange an. Schnell verwandelt er sich in Angst, in Furcht. David hat mit ansehen müssen, wie Gott zuschlägt, und zwar hart und unerbittlich. Will er diesen Gott zum Feind haben? Gegen diesen Gott können auch 30.000 Elitesoldaten nichts ausrichten. Das galt zu Davids Zeiten und das gilt auch für unsere Zeiten. Nein, David braucht die Gegenwart und den Segen Gottes in der Zukunft genauso, wie er ihn in der Vergangenheit nötig hatte. Aber David muss auch lernen, dass der göttliche Segen nicht auf Abruf bereitsteht. Auch durch seine gut vorbereitete Aktion, Stichwort Projekt Bundeslade, ist der Schutz und die heilsame Gegenwart Gottes nicht verfügbar. Gott macht sich zwar klein, um den Menschen zu begegnen, aber er macht sich niemals zum Sklaven der Menschen. Das soll jetzt nicht heißen, dass das Projekt Bundeslade unnützer Aktionismus war. Wenn David die Überführung der Lade nach Jerusalem durch den Bau eines neuen Wagens, durch die Bestellung geeigneter Mitarbeiter und durch die Begleitung mit gottesdienstlichen Handlungen vornehmen lässt, dann ehrt das Gott. Aber auch alle diese menschlichen Anstrengungen erlauben keinen Zugriff auf seinen Segen. David jedenfalls ist durch das Geschehen so frustriert, dass er sagt, wie kann ich es jetzt noch wagen, die Bundeslade des Herrn zu mir zu nehmen? David hat auf gut Deutsch gesagt die Schnauze voll. Er will mit dieser unberechenbaren Bundeslade nichts mehr zu tun haben. Ganz in der Nähe des Unglücksortes wohnte Obed-Edom, ein alter Weggefährte aus der Philisterstadt Gat, der eine Zeit lang zu Davids Privatarmee gehört hatte. Zu diesem Obed-Edom wird die Lade jetzt, ganz vorsichtig natürlich, gebracht. Der Arme wusste natürlich nichts von seinem Glück und hat das gute Stück ganz sicher nicht aus freiem Willen angenommen. Aber was sollte er schon gegen die Anfeindungen seines Königs sagen? So kommt die Herrlichkeit Gottes, die Bundeslade, nicht nach Zion, nicht in die Stadt Davids, sondern in das einfache Haus von Obed-Edom, einem Philister. Und irgendwie scheint mir hier Gottes Humor wieder eine Rolle zu spielen. Während die Israeliten, Gottes Bundesvolk, den Zorn und die Unberechenbarkeit ihres Herrn erleben müssen, segnete Jahwe Obed-Edom und sein ganzes Haus. Ohne Rücksicht auf Herkunft und persönliche religiöse Einstellung erlebt Obed-Edom, was es bedeutet, wenn Gott einem gnädig ist. Die Rinder und Schafe bekommen prächtigen Nachwuchs. Das Getreide trägt vielfache Frucht und kranke Hausgenossen werden wieder gesund. Das alles ist so augenfällig, dass auch König David hierüber in Kenntnis gesetzt wird. Und David kommt ins Grübeln. Er muss es noch einmal versuchen. Aber diesmal mit einer anderen inneren Einstellung. David weiß, er muss die Vorschriften in den Gesetzesbüchern sorgfältiger befolgen. Er ordnet an. Nur die Leviten dürfen die Bundeslade tragen. denn sie hat der Herr dazu erwählt. Sie sollen die Dienste am Heiligtum für alle Zeiten verrichten. David ließ die Priester Zadok und Abjatar sowie die 6 Sippenoberhäupter zu sich kommen und sagte zu ihnen: Macht euch bereit für diese heilige Aufgabe, reinigt euch. Beim ersten Mal ließ der Herr, unser Gott, einen Mann aus unserer Mitte sterben, weil nicht ihr Leviten die Bundeslade getragen habt und weil wir seine Weisungen nicht beachtet haben. Da reinigten sich die Priester und die Leviten für die heilige Aufgabe, die Bundeslade des Herrn, des Gottes Israels, nach Jerusalem zu tragen. Die Leviten sollten sie mit Stangen auf ihren Schultern tragen, wie Mose es im Auftrag des Herrn angeordnet hatte. Ihr erinnert euch, diese goldenen Ringe, da konnte man Stangen durchführen. Da musste man die Bundeslade nicht berühren und so konnte man sie gefahrlos transportieren. Und dann geht es mit großer Freude zum Hause Obed-Edoms. Wie sieht es jetzt wohl in Davids Herz aus? Beim ersten Versuch, die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen, war David der stolze König, der Gott den Gefallen tun wollte, endlich an einem angemessenen Ort zu residieren und der damit gleichzeitig hoffte, sein neues großes Königreich auch in religiöser Hinsicht in den Griff zu kriegen. Und war damit schmählich gescheitert. Jetzt aber erleben wir einen demütigen König, der genau weiß, dass er nicht über Gott und auch nicht über sein sichtbares Zeichen, die Bundeslade, verfügen kann, sondern der in Abhängigkeit von seinem Willen sich nur Schritt für Schritt vorwärts tasten kann. Sie sind angekommen bei Obed-Edom und der Bundeslade. Ein vor Freude strahlender Mann begrüßt sie herzlich und dankt David für die gesegnete Zeit, die er während der Präsenz der Lade Gottes hatte. Welch ein Segen, welch eine Freude! Ganz vorsichtig nähern sich die 4 Leviten der Bundeslade, sprechen noch ein Dankgebet und nehmen die Lade bzw. ihre Stangen mit großer Ehrfurcht auf ihre Schultern. Im Gleichmarsch machen sie vorsichtig den ersten Schritt, dann den zweiten, den dritten, nichts passiert. Dann den vierten, den fünften, den sechsten. Die Erleichterung bei David und seinem Gefolge ist riesengroß. Gott ist uns gnädig. David befiehlt den Leviten, die Lade abzusetzen. Voller Dankbarkeit möchte er jetzt dem Herrn ein Opfer bringen. Wie gesagt, David ist diesmal gut vorbereitet. So können der mitgeführte Stier und das Mastkalb Gott zum Opfer dargebracht werden. Auch solche Opferdienste sind uns natürlich fremd. Aber im Alten Bund waren sie absolut notwendig, um ein bereinigtes Verhältnis zu Gott zu bekommen. Während die Tiere dargebracht werden, bittet David den Herrn noch einmal inbrünstig, solch einen Unfall wie beim ersten Mal doch bitte zu verhüten. So, nach dieser nicht ganz so kurzen Unterbrechung, und man war ja gerade erst 6 Schritte vorangekommen, geht es jetzt aber zügig, bei allem gebotenen Respekt, in Richtung Jerusalem. 500 Mann der königlichen Leibwache eröffnen den Zug. Dann kommen die Ältesten der Stämme und der Sippen, dann die Priester Abjatar und Zadok und die 6 Häupter der Leviten. Dann die Sänger mit ihren Musikinstrumenten, Harfen, Zittern und Zimbeln und hinter ihnen wieder Leviten mit den Schofar, den Trompeten aus Widderhörnern. Dann die Türhüter des Schreins und schließlich von Leviten getragen die Kerum beschirmte Bundeslade, schimmernd von Gold. Unmittelbar hinter ihr schreitet der König. Für diesen Tag trägt er die Embleme des Königs, des Priesters und des Sängers. Den Purpurmantel um die Schultern, die Krone auf dem Haupt. Den Ephod, das ist der Priesterschurz, um die Lenden und die Harfe in der Hand. Die Sänger singen das Lied, das der König für diesen großen Tag gedichtet und komponiert hat. Halleluja, lobt den Herrn, singt dem Herrn ein neues Lied, preist ihn, wenn ihr euch versammelt mit allen, die ihn lieben. Ganz Israel freue sich über seinen Schöpfer, jubelt ihm zu, ihr Einwohner Jerusalems, er ist euer König. Tanzt zu seiner Ehre und schlagt den Rhythmus auf den Tamburin, spielt für ihn auf der Harfe. Denn der Herr liebt sein Volk, er wird die Unterdrückten befreien. Darüber sollen sie sich freuen und ihn rühmen, selbst noch in der Nacht. Sie sollen ihre Stimme erheben und Gott loben. In ihren Händen halten sie scharfe Schwerter, um an den gottlosen Völkern Vergeltung zu üben und sein Strafgericht zu vollziehen. Dann werden sie die Könige dieser Völker in Ketten legen und ihre hohen Beamten in Handschellen abführen, um Gottes Urteil zu vollstrecken. So steht es in seinem Gesetz. Für alle, die treu zu Gott halten, ist dies ein Tag des Triumphes. Halleluja. Der König hebt die Augen hoch über die goldenen Flügel der Cherubim hinaus, zum Thron des Herrn über den Wolken. Ihm ist, als schwebe er, als bewege er sich über die Wolken hin, leicht wie eine Feder, das Herz übervoll vor Glück und Freude und Dankbarkeit. Er ist eins mit jedem der Worte, die er zum Preise des Herrn formuliert hat. Ja, er ist jedes dieser Worte und sein Leben selbst ein Lobgesang. David beginnt zu tanzen. Es ist ein völlig natürlicher, gottgegebener Rhythmus, dem er folgt. Der Purpurmantel hemmt ihn und er löst die Spange und er lässt ihn einfach von den Schultern fallen. Einer der Leviten, die ihm folgen, hebt ihn ehrfürchtig auf und trägt ihn auf beiden Armen wie eine geheiligte Kostbarkeit. Halleluja, lobt den Herrn, singen die Sänger. Lobt den Herrn im Himmel, lobt ihn dort in der Höhe. Lobt ihn alle seine Engel, lobt ihn ihr himmlischen Heere. Lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn ihr leuchtenden Sterne. Lobt ihn auch im fernsten Weltall, lobt ihn ihr Wassermassen über dem Himmel. Sie alle sollen den Herrn loben, denn auf seinen Befehl wurden sie erschaffen. Er wies ihnen für alle Zeiten ihren Platz im Weltall zu und gab ihnen feste Gesetze, denen sie für immer unterworfen sind. Lobt den Herrn auf der Erde, lobt ihn ihr Walfisch und alle Meerestiefen, lobt ihn Blitze, Hagel, Schnee und Nebel, du Sturmwind, der du Gottes Befehle ausführst. Lobt ihn ihr Berge und Hügel, ihr Obstbäume und Tannen. Lobt ihn ihr Wilden und ihr zahmen Tiere, ihr Vögel und alles Gewürm. Lobt ihn ihr Könige und alle Völker, ihr Herrscher und Machthaber dieser Welt. Lobt ihn ihr jungen Männer und ihr Mädchen, Alte und Junge miteinander. Sie alle sollen den Herrn loben, denn er allein ist hoch erhaben. Seine Majestät erstreckt sich über Himmel und Erde. Er hat seinem Volk wieder Kraft und Hoffnung geschenkt. Deshalb lobt ihn Israel. Es ist das Volk, das ihm am nächsten steht und treu zu ihm hält. Halleluja. Von Zeit zu Zeit greift auch der König in die Saiten seiner Harfe und singt die ein oder andere Zeile mit. Dabei schwingt sein Körper immer im Rhythmus eines ekstatischen Triumphs. Und wo immer er vorbeikommt, da springt seine fast übernatürliche Freude auf alles Volk über, das sich auf den Wegen und in den Straßen drängt. Und die Menschen beginnen sich im Takt zu bewegen, hin und her, auf und nieder. Es ist richtig Party in Jerusalem. Tausende der Zuschauer wissen kaum noch etwas von der Bedeutung der Bundeslade und somit auch nicht, was es heißt, dieses Heiligtum nun in der Stadt wohnen soll. Sie fühlen nur, dass etwas Großes und Gutes geschieht, dass der König überglücklich ist, ihr König, von dem sie wissen, dass er um ihr Glück besorgt ist. Sie vereinigen sich einfach mit ihm und wo es der Raum zulässt, da tanzen sie mit ihm. Durch die Straßen geht es am Palast vorbei, wo alle Frauen und Nebenfrauen die Fenster säumen und das Jubellied geht weiter. Halleluja, lobt den Herrn. Es ist gut, unserem Gott Loblieder zu singen. Es macht Freude, ihn zu loben. Der Herr baut Jerusalem wieder auf. Er bringt die Israeliten zurück, die aus ihrem Land verschleppt wurden. Er heilt den, der innerlich zerbrochen ist und verbindet seine Wunden. Er hat die Zahl der Sterne festgelegt und jedem einen Namen gegeben. Wie groß ist unser Herr und wie gewaltig seine Macht. Unermesslich ist seine Weisheit. Der Herr richtet die Erniedrigten auf und tritt alle, die sie unterdrückt haben, in den Staub. Nun geht es aufwärts zu dem Platz, an dem das neue Zelt errichtet ist, das die Bundeslade aufnehmen soll. Der Vorsänger singt laut, wer darf aufsteigen zum Berg Jahwes? Und donnernd kommt die Antwort, wer rein ist an Händen und lauteren Herzens. Da erklingen wieder die feierlichen Rufe der Widderhörner. Sie verkünden, dass der Herr der Heerscharen von seiner Stadt Besitz ergriffen hat. Und die Sänger singen, Jerusalem, lobe den Herrn, du Stadt auf dem Berg Zion, rühme deinen Gott. Er gewährt dir Schutz in deinen Mauern und segnet deine Kinder. Er gibt deinem Land Frieden und Wohlstand und schenkt dir bei jeder Ernte die besten Erträge. Er sagt nur ein Wort zur Erde und was er befiehlt, geschieht sofort. Er lässt es in dichten Flocken schneien und überzieht alles mit Raureif. Dicke Hagelkörner lässt er auf die Erde prasseln. Er schickt klirrende Kälte, die kaum zu ertragen ist. Er gibt einen Befehl und schon schmilzt der Schnee. Er lässt den Frühlingswind wehen und schon taut das Eis. Auch Israel hat er sein Wort verkündet, damit sein Volk nach seinen Gesetzen und Ordnungen lebt. An keinem anderen Volk hat Gott so gehandelt. Kein anderes kennt seine Ordnungen. Halleluja. Auf dem Platz, wo das Zelt errichtet ist, steht die Leibwache. Langsam schreiten die Träger der Bundeslade in das Zelt. Dann bringt der König Brand- und Friedensopfer dar. Und die königlichen Vorratskammern verteilen Brot, Fleisch und Traubenkuchen an alle Bewohner der Stadt. Dein Mantel, Herr, mahnt Abjatar, als David das Opfer beendet hat. Der König streicht sich über die Stirn. Ihm ist, als käme er aus einem anderen Land zurück. Ja, richtig, der Mantel, der Purpurmantel. Er trägt ja nur den Ephod, den leinenen Lendenschurz. Er zieht den Mantel über und kehrt zum Palast zurück. Wo war eigentlich Michael gewesen beim Einzug in Jerusalem? David hatte sie jedenfalls nicht unter den Feiernden gesehen. Noch während sich David gedankenversunken dem Palast nähert, kommt ihm seine Frau Michael entgegen. Voller Spott begrüßt sie ihn mit den Worten: Ach, wie würdevoll ist heute der Herr König vor seinem Volk aufgetreten. Bei deiner halbnackten Tänzerei hast du dich vor den Sklavinnen deiner Hofbeamten schamlos entblößt. So etwas tut sonst nur das Gesindel. Die Stille, die darauf folgt, ist unerträglich. Michael muss weitersprechen. Wenn mein Vater, König Saul, es erlebt hätte, dass... Weiter kommt sie nicht. David hebt die Hand und die Gebärde ist so gebieterisch, sein Blick so drohend, dass sie verstummt. Deinen Vater, König Saul, hat Jahwe verworfen, sagt der König eisig. Und mit ihm sein ganzes Haus. Statt seiner hat er mich zum Fürsten über sein Volk bestimmt. Vor Jahwe will ich mich gern erniedrigen und demütigen. Mehr noch, als ich es heute getan habe. Denn vor ihm bin ich klein und armselig. Und bei den Frauen, von denen du sprachst, wird es mir nur zur Ehre gereichen. Du aber hast mich nie verstanden. Verlasse den Raum. Ich will dich nicht mehr sehen. Michal geht, blass wie der Tod. Und David sucht sie nie wieder auf. Ja, soweit die spannende Geschichte, spannend und ernste Geschichte heute, wie David die Bundeslade nach Jerusalem holt. Ja, ich freue mich jetzt auf den Lobpreis. Hoffe, dass wir ein Stück weit was von dieser freudigen Atmosphäre mitnehmen können. Sage jetzt erstmal Amen.